Hallo und willkommen zu Episode 2 von Die urbane Spinnstube, ein Strick-Podcast aus Berlin. Ich bin Distel und es gibt heute die Works in Progress, also was ist gerade in Arbeit. Dann gibt es etwas Ökologisches zum Thema urbane Selbstversorgung. Und danach gibt es noch, was ich gerade toll finde. Und so ein paar allgemeine Neuigkeiten über den Podcast, obwohl ich die, glaube ich, gleich am Anfang machen sollte. Okay, also am Anfang gleich die Podcast-Neuigkeiten. Ich habe mir es geschafft, meinen Podcast in iTunes einzurichten. Und das heißt so vor allem, wenn ihr eingebt urbane Spinnstube oder Spinnstube in der Suche bei der Rubrik Podcast im iTunes Store, dann findet ihr mich unter die urbane Spinnstube. Da ist ein Bild auch dabei mit einem Spinnrad. Ihr findet mich leider dreimal, weil ich ganz am Anfang so rumgeschustert habe. Ich habe den Podcast dreimal oder viermal bei iTunes eingereicht und habe dann jedes Mal nach jedem Versuch festgestellt, das hätte ich besser machen müssen. Und es gibt aber bei iTunes nicht die Möglichkeit, das Einreichen des Podcasts zurückzunehmen anscheinend. Und deswegen bin ich da dreimal. Und das Richtige ist das, wo das Foto dabei ist. Und die anderen funktionieren zwar auch, aber ich denke, die werden nicht geupdatet werden. Ja, zum Zweiten würde ich mich gerne bei euch bedanken für euer Feedback zur ersten Folge. Also ich war ja erstmal total verunsichert, war das jetzt überhaupt okay, die Folge, und wie hört sich das denn für andere an? Und da haben mir ein paar Leute gesagt, dass es ihnen gefallen hat und dass sie sich gefreut haben, dass es jetzt noch einen zweiten oder halt noch einen deutschsprachigen Spinn- und Strick-Podcast gibt. Ja, und das hat mich doch motiviert, ein bisschen weiterzumachen. Okay, ja, vielen Dank euch für das Feedback. Und wenn ihr das hört und es gefällt euch, dann würde ich mich natürlich weiterhin über Feedback freuen. In meinem Blog unter http://distel.today.net, wobei today wie T-W-O-D-A-Y geschrieben wird, ist in der Seitenleiste jetzt ein Link, Podcast Die urbane Spinnstube in iTunes abonnieren. Wenn ihr da draufklickt und iTunes installiert habt auf eurem Computer, dann sollte sich iTunes öffnen und euch sollte der Podcast zum Abonnieren angeboten werden. Und oder halt, ihr geht über den iTunes Store und sucht nach Spinnstube oder urbane Spinnstube unter den Podcasts und dann findet ihr das ja auch. Dann kommen wir zu den Dingen, die gerade in Arbeit sind. Und zwar erstmal stricken. Die Socken, die ich das letzte Mal gestrickt habe, habe ich fertig, fast. Also die Socken, die ich selbst designert habe, sind fertig und die V-Life von Cookie A sind fertig. Und ich stricke jetzt an dem Berlin-Muster von Christine Benneken. Und das hatte ich ja Wochen und Monate lang rumliegen und nichts daran gestrickt. Aber ich hatte mir den Chart, der ist 16 Reihen lang, und ich hatte mir den so eingeteilt in zwei Teile, also bis Reihe 8 und bis Reihe 16. Und ich habe immer mir vorgenommen, damals offenbar, ich stricke entweder bis 8 oder bis 16, bevor ich das weglege, und ich höre nie dazwischen auf. Und dadurch hatte ich mich wieder relativ schnell da eingefunden. Also ich habe nach Reihe 16 aufgehört, dann ging es wieder mit der 1 los und das konnte ich dann zum Glück schnell sehen und da war ich dann auch schnell wieder im Stricken drin mit dem Berlin-Muster. Gefällt mir sehr gut und es geht auch gut weiter. Dann habe ich aus einer gelben Uni-Sockenwolle mit Baumwollanteil einen Socken angefangen, auch von dem Buch Sock Innovation von Cookie A. Das nennt sich Sunshine Socks. Und da habe ich jetzt ein Bündchen vom ersten Socken gestrickt und so weiter bin ich noch nicht gekommen. Und als drittes ist eigentlich noch nicht angefangen, sondern das habe ich die Wolle gewickelt und zurechtgelegt und habe mir das Strickmuster runtergeladen und erstmal gekauft und dann runtergeladen. Und das habe ich eigentlich schon vor 2 Wochen gemacht oder letzte Woche. Und zwar handelt es sich um den Westnitz Mystery Kerl. Earth and Sky heißt der. Das ist ein Umhängetuch und das ist aus 3 Farben Sockenwolle. Und es ist jetzt nicht mehr so Mystery. Das hat Anfang August angefangen und man kann bis Ende August noch einsteigen und dann ist aber Schluss. Also jetzt sind schon alle 4 Hinweise veröffentlicht worden. Und es sind auch auf Ravelry schon die ersten Fotos von den fertig gestrickten Tüchern zu sehen, so dass es nicht mehr Mystery ist, aber man konnte zumindest bis letzte Woche noch einsteigen und das runterladen für $4. Das sind irgendwie 2,81 €. Ja, und ich stehe total auf Stephen West und seine Designs. Also zum Beispiel hat er da dieses Tuch Daybreak. Das ist auch ein zweifarbiges Tuch, was mir total gut gefällt. Und er hat noch andere Tücher. Clockwork zum Beispiel gibt es ein Tuch, was mir auch total gut gefällt. Seine Muster sind geometrisch, abstrakt und meistens mit ganz einfachen Strickmustern wie entweder glatt rechts oder kraus rechts und dann vielleicht mal 2, 3 Hebemaschen, aber so der Reiz der Stücke liegt wirklich in der Geometrie und in dem Design. Was leider der Nachteil ist bei Stephen Wests Strickmustern ist, dass sie immer $6 kosten. Es gibt zwar 2, 3 kostenlose Tücher, oder nein, ich glaube, es gibt mehr kostenlose von Stephen West. Müsste ich jetzt lügen, müsste ich mal gucken. Aber die richtig geilen kosten Geld. Und ja, und dann dachte ich mir, als es letztes Jahr gab es so einen Daybreak Knit-Along, da war der von $6 auf $4 runtergesetzt. Da kam ich aber zu spät und dachte mir, schade, Daybreak ist so ein Tuch, was ich total gerne mag, habe ich leider verpasst. Und jetzt bei dem Mystery Shawl habe ich mich erst nicht getraut mitzumachen, weil Stephen West hat Ausreißer. Diese Ausreißer sind hässliche oder Sachen, die ich hässlich finde. Ihr findet sie vielleicht schön, aber ich finde sie hässlich. Er hat 2, 3 hässliche Tücher designt, die wirklich grässlich sind. Was ich zum Beispiel hässlich finde, ist, wie heißt denn das, dieses vogelartige Ding. Also das sieht eigentlich aus wie eine Vogelsilhouette und das soll man sich dann umhängen. Na, da muss ich den Namen nochmal nachgucken. Okay, also ich habe eben nachgeguckt, es handelt sich um Birdwing, also Vogelflügel auf Deutsch, und es sieht wirklich aus wie eine Vogelsilhouette, wenn man das dann um den Hals geknotet trägt. Sieht es nicht mehr so schlimm aus. Also es kann halt, wenn man es falsch rumdreht, dann hängt die Schwanzfedern von dem Vogel hängen dann wie so eine verunglückte Krawatte vorne am Hals runter. Und dem Vogel fehlt aber der Kopf. Also es gibt Flügel und einen Körper und so Schwanzfedern, aber der Kopf ist ab, weil da guckt ja dann der eigene Kopf raus aus dem umgelegten Schal. Ja, also mir gefällt es nicht. Und das ist jetzt einer dieser Ausreißermuster, die mir gar nicht gefallen. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist Akimbo. Und was, ja, das ist eigentlich, und dieses Spectra gefällt mir auch nicht so dolle. Aber die anderen gefallen mir zum Teil sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich mich, also wegen der Ausreißer war ich dann doch zu feige, den Mystery Kerl zu kaufen, als er noch ganz frisch war und man gar nicht wusste, was auf einen zukommt. Jetzt mittlerweile sieht man, dass es was es wird. Also sah man dann schon, als ich den mir gekauft habe. Und da sah das schon toll aus. Und jetzt, wo die ersten fertig sind, sieht es noch besser aus. Und ich kann eigentlich das kaum erwarten, den anzufangen. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Also die Wolle liegt rum und das Muster ist schon runtergeladen. Aber ich, ja, eigentlich wollte ich das heute anfangen oder morgen. Auf jeden Fall die nächsten Tage. Freue ich mich schon sehr darauf. Und zum Spinnen, was mache ich da gerade? Da bin ich gerade zu Gange an naturweißer Corydale-Faser. Das ist ein Kammzug und den spinne ich an meinem Spinnrad. Den spinne ich schon seit einer ganzen Weile an meinem Spinnrad, weil ich den ziemlich dünn spinne und ich möchte daraus, also ich mache daraus ein sogenanntes Kablegarn. Ein Kablegarn ist ein Garn, was aus vier oder mehr einzelnen Fäden besteht und die Herstellung ist ganz lustig. Also man spinnt zuerst mal einfach, also Singles, dann werden diese miteinander verzwirnt immer zweifach und dabei muss man überzwirnen. Also es wird stärker gezwirnt, als wenn man kein Kabel spinnt. Und der Grund ist, dass noch ein dritter Schritt folgt, da wird dann in die Spinnrichtung nochmal gezwirnt. Und zwar die zwei verzwirnten Zwirne werden zu einem dritten gezwirnt. Und es gibt ja zwei Richtungen beim Spinnen. Also einmal nennt sich das S und das andere nennt sich Z. Und das kommt daher, dass wenn man so einen Garn vor sich liegen hat, sieht man praktisch diese Verzwirbelung. Dadurch sieht man den Zwirn oder eben die Fasern schräg vor sich liegen. Und bei S-Twist ist diese Schräge so wie der schräge Strich in einem Buchstaben S. Also in dieser Richtung ist er geneigt. Und beim Z-Twist sind die Fasern so geneigt wie der lange Strich in dem Buchstaben Z. Ich kann mir das immer schlecht merken. Wie rum ich spinnen muss, um diesen S- oder Z-Twist zu bekommen. Ich spinne immer im Uhrzeigersinn und zwirne immer gegen den Uhrzeigersinn. Und beim Kablee spinnt man im Uhrzeigersinn, zwirnt gegen den Uhrzeigersinn und dann zwirnt man den Zwirn nochmal im Uhrzeigersinn. Und damit das nachher halbwegs ausgewogen ist, muss der zweite Zwirnschritt stärker gemacht werden, als man es sonst machen würde. Und ich habe auch schon zwei Stränge von dem Kablee gesponnen und gezwirnt und finde die total schön. Aber dadurch, dass die Singles sehr dünn sind und der erste Zwirn auch noch relativ dünn, also der erste Zwirn ist so Lace-Garn, dadurch dauert es halt wirklich lange. Und ich hab so auf dem Spinnrad, das ist ein Henkies, da sollen angeblich 300 Gramm auf die Spulen gehen und ich habe da schon, also ich glaube, ich habe jetzt 300 Gramm auf der einen Spule drauf und ich habe, glaube ich, noch 100 Gramm dazu hängen. Die gehen jetzt beim besten Willen nicht mehr auf die Spule. Da muss ich die jetzt halt ein bisschen umspulen und also ich spule jetzt die Hälfte da runter und dann kriege ich dann am Schluss zwei gleich volle Spulen und dann geht es mit dem ersten Zwirngang los. Ja, das war's dann soweit vom Stricken und Spinnen. Dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung, dem Ökosegment. Es ist heute mehr Öko als Selbstversorgung. Zum Thema Selbstversorgung, eine Hörerin hat mir einen Kommentar geschrieben, dass sie auf dem Balkon Tomaten hat. Und dass die jetzt auch mal langsam rot werden. Und ich habe auch ganz viele Tomaten auf dem Balkon. Und eben jetzt Anfang August gab es ja das so eine richtig nasskalte, regnerische Phase. Und in dieser Phase sind die einfach nicht rot geworden. Die sind zwar da gehangen, alles, die Tomaten, alles schön, aber sie sind nicht rot geworden. Es war denen zu kalt. Mir ist mal beim Gießen eine abgefallen, die habe ich dann mit reingenommen und aufs Regal gelegt und da ist sie dann nachgereift, bis sie knallrot war. Das war auch schön. Aber draußen ist überhaupt nichts passiert. Als es dann wärmer wurde, sind die auf einmal alle rot geworden und ich hatte dann, boah, erstmal 2 Kilo, 3 Kilo Tomaten geerntet in 1,5 Wochen, habe immer Caprese gemacht, also Tomatensalat mit Mozzarella und dann habe ich so eine Sorte Roma Buschtomate, nennt sich die, die sind, glaube ich, von Hause aus mehlig. Und das macht aber nichts, weil für Tomatensoße sind die so traumhaft. Da habe ich jetzt selber eine Tomatensoße gemacht und da habe ich zum ersten Mal Tomaten abgezogen. Ich habe vorher immer so Punkerküche gemacht, also Tomaten häuten, nie im Leben, viel zu viel Arbeit. Einfach nur geviertelt und rein ins Essen. Aber das mit dem Häuten für Tomatensoße hat sich das richtig gelohnt. Und zwar kocht man da einen Topf mit Salzwasser und die Tomaten selber habe ich so mit am Stielansatz und am unten halt mit einem scharfen Messer kleine Kreuzchen reingeritzt. Und dann habe ich die ins Wasser geschmissen. Und das braucht nur 1, 2 Minuten und dann nimmt man die raus und schrägt sie kalt ab. Und dann geht die Haut praktisch, die platzt dann schon von selber ab und man muss sie nur noch wegzupfen. Und den Rest, den man übrig behält, den kann man dann mit dem Kochlöffel zerstampfen oder mit dem Kartoffelstampfer oder. Und da kann man dann eine super Tomatensoße draus machen. Aber das eigentliche Thema, was ich für das Ökosegment vorhatte, war die liebe Getränkeverpackung. Also zur urbanen Selbstversorgung gehört ja auch die Entsorgung. Und im Mai habe ich und mein Freund uns überlegt, dass wir weniger Plastik- und Einwegverpackungen verbrauchen wollen. Und da wir zum Beispiel einen hohen Milchverbrauch haben, haben wir damit angefangen, Milchflaschen statt Tetrapacks, also diese Getränkekartons, zu kaufen. Und es gibt Milchflaschen von im konventionellen Bereich eigentlich kaum. Da gibt es halt nur diese Landliebe-Milchflaschen. Und die sind eigentlich sehr, da ist die Milch relativ teuer. Die hat auch, war auch nominiert für den goldenen Windbeutel von so einem Verbraucherschutzportal für Vorspiegelung von ländlicher Bio-Landwirtschaft, obwohl es eigentlich ganz normale, konventionelle Milch ist, wie jede andere auch. Also haben wir uns für die Biomilch entschieden. Wir haben im Bioladen so eine regionalen Milch eigentlich, die sind in so einem braunen Literflaschen und die sind auch im Unterschied zu der Kartonmilch oder zu der Milch, die man jetzt hauptsächlich bekommt, wo drauf steht länger haltbar, sind die noch normal haltbar. Sie sind auch nicht homogenisiert. Das heißt, die Sahne und Butter, die setzt sich ab, wenn die Milch 2 Tage steht. Und ich muss sagen, das ist echt milchmäßig ein ganz neues Erlebnis mit den Flaschen. Also ich neu nicht, ich hatte früher schon mal Flaschen, aber es ist ist einfach sensorisch und vom Genusswert her ist das eine ganz andere Sache wie diese Kartons. Mir hat jemand aber gesagt, dass die Getränkekartons gar nicht ökologisch gar nicht schlechter sind als Mehrwegflaschen. Und dann habe ich das jetzt mal im Internet recherchiert. Was kam dabei raus? Also das kam raus, dass die Getränkekartons unter den Einwegverpackungen immer noch ökologisch so am besten sind. Und zwar die Tetra Pak selber behauptet halt, dass sie sehr gut wiederverwerten und dass sie das Papier zum Beispiel zu neuen Kartons verarbeiten und dass sie jetzt auch in Kürze ein Verfahren anwenden werden, um das Aluminium aus dieser Folienbeschichtung, die bei diesen Tetrapacks verwendet wird, auch zurückgewinnen wollen. Das kann man aber etwas mit Vorsicht genießen. Ich habe bei der Seite recyclingportal.eu einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass seit 2009 die ökologische Bilanz der Getränkekartons zunehmend in Frage steht. Das liegt daran, dass 2008, 2009 zwei große Recyclingfabriken geschlossen wurden und dass es jetzt für den deutschen Getränkekarton Müll nur noch eine Recyclingfirma gibt, wo die hingekarrt werden. Und die verwertet lediglich die Papierkomponente. Also die finnische Fabrik, die geschlossen wurde, die hatte dieses Aluminiumrückgewinnungsverfahren, aber die jetzt übrige Fabrik macht das nicht. Und dass die Versprechungen, dass das Aluminium zurückgewonnen werden würde, schon seit Jahren laufen und nichts groß passiert ist. Zudem ist es auch so, dass für die Kartons, für Getränkekartons nur hochwertiger Zellstoff verwendet werden kann, weil der Karton muss halt sehr stabil sein und dadurch kann kein Recyclingpapier dafür verwendet werden. Es muss praktisch frisches Holz dafür geschlagen werden. Und bei tetrapack.de steht dann nachwachsender Rohstoff, Holz, juhu. Aber das ist natürlich kein Kreislauf, wenn man etwas, was man raushaut, nicht wieder reinnehmen kann. Somit kann man bei Tetrapacks nicht von richtigem Recycling reden. Man kann es vielleicht von Wiederverwertung, man kann es vielleicht als Wiederverwertung bezeichnen, aber bestenfalls. So, das war also die Platz 1 der Einwegverpackung. Platz 2 sind die Einweg-PET-Flaschen. Die sind einfach, weil sie aus Plastik sind und weil Kartons hauptsächlich aus Papier sind, sind die Plastikflaschen ökobilanztechnisch schlechter als die Kartons. Und auf dem letzten Platz der Einwegverpackung sind Dosen und Glasflaschen. Das liegt vor allem daran, dass der hohe Energieaufwand bei der Herstellung und beim Recycling und das große Gewicht der Verpackungen, also Getränkedosen sind meistens noch so eine Verbundmetalle, wo man nachher die Aluminium von der Weißblechkomponente nicht mehr auseinanderkriegt. Mein Biolehrer hat die total gehasst, also konnte er endlos drüber wettern. Und die Glasflasche ist halt einfach schwer und sie lässt sich halt, das führt zu einem hohen Benzinverbrauch bei langen Transportwegen. Also wenn man schon Einweg benutzen muss, dann sollte man möglichst die Finger weglassen von Dosen und Einwegglasflaschen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass die Getränkekartons das Beste sind, sind sie aber nicht. Obwohl, dass manche behaupten, dass Getränkekartons den Mehrwegsystemen in der Ökobilanz ebenbürtig sind. Ist es nicht so, sondern Mehrweg ist immer besser als Einweg. Und zwar gibt es zwei Arten von Mehrwegpackungen, das ist Glas und Plastik. Die Glasflaschen haben halt den Nachteil, dass sie schwer sind und deswegen beim Transport mehr CO2 entsteht. Und der große Vorteil der Glasflaschen ist ihre extrem lange Lebensdauer. Man kann die von 50 Mal bis 90 Mal befüllbar, habe ich da im Internet verschiedene Zahlen gefunden. Sie können sehr lange, also 6 Jahre oder so, kann man die benutzen. Und Glas ist auch 100% recycelbar, das heißt, man kriegt genauso viel Glas wieder aus einer eingeschmolzenen Glasflasche raus, wie vorher reingegangen ist. Bei der Plastikflasche ist das geringe Gewicht der Vorteil und der Nachteil ist, dass sie weniger Lebensdauer haben, also ungefähr nur die Hälfte von der Glasflasche. Mehrwegflaschen werden ab einer Entfernung von 750 Kilometern unökologisch als Einweg. Das heißt, wenn sie von weit weg kommen, die Mehrwegflaschen, dann übersteigt praktisch der CO2-Ausstoß beim Transport die Vorteile, die man durch die Mehrwegsysteme bekommt. Also die Nummer 1, was die Ökobilanz angeht, sind Mehrwegflaschen und zwar von regionalen Anbietern. Und damit bin ich mit meiner Milch aus der Region von Bio total im grünen Bereich und hatte genau den richtigen Riecher und das freut mich natürlich. Was ich bei meinen Recherchen auch noch interessant fand, war, dass sich die Einwegflaschenquote immer stärker erhöht in den letzten Jahren und dass das wahrscheinlich eine Folge von dem Einwegflaschenpfand ist. Also das, was ursprünglich als sogenanntes Dosenpfand eingeführt wurde, um die Dosen überflüssig zu machen. Das liegt daran, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin nicht mehr so unbedingt merkt, was eine Einweg- oder Mehrwegflasche ist. Zum Beispiel bei uns, wir haben so Wasser, Mineralwasserflaschen und die kommen auch in richtigen, seriös, Hartplastik, Getränkekisten und da sind dann immer 6,5 Liter Flaschen drin. Ja, da denkt man, ach, die werden so in richtigen Getränkekisten verkauft, das sind keine zusammengeschweißten Sixpacks, es müssen Mehrwegflaschen sein, sind es aber nicht, es sind Plastik-Einwegflaschen und ich sehe das schon kommen, dass das nächste, womit wir aufhören, also entweder ich werde nur noch Leitungswasser trinken oder ich hole mir dann Mehrwegflaschen von einer regionalen Quelle, zum Beispiel aus Potsdam gibt es eine oder aus Südbrandenburg. Und das ist doch einfach viel besser. Dieses Mineralwasser, was wir jetzt haben, das haben wir ursprünglich ausgesucht, weil das so eine ideale Magnesium- und Calcium-Verhältnis hatte, wie es halt so für Sportler geeignet ist. Und da hatte man dann praktisch ein Mineralwasser, was gleichzeitig so bei Sport den Mineralhaushalt ausgeglichen hat. Und da hat man sich diese isotonischen Getränke gespart. Also eine Faustregel, die ich dabei gefunden habe, war, wenn man die Flasche mit der Hand leicht eindrücken kann, dann ist es wahrscheinlich eine Einwegverpackung. Und wenn es so ein härteres Plastik ist, was man nicht reindrücken kann, dann ist es eine Mehrwegflasche. Es ist auch so, dass bei den Pfandflaschen aus Plastik drauf in dem Plastik selber eingeprägt ist, dass es eine Pfandflasche ist und bei den Einwegflaschen ist das nicht so. Die große Ausnahme scheinen irgendwie Wolwig-Flaschen zu sein. Ich glaube, die waren schon immer Mehrweg, obwohl sie relativ dünnbandig sind. Ja, das war dann das urbane Selbstversorgungs-Ökosegment für heute. Jetzt haben wir schon 27 Minuten Podcast und ich wollte ja eigentlich keinen so langen Podcast machen. Deswegen kommen wir jetzt schnell zu, was ich gerade toll finde. Und zwar ist das ein Buch, was ich mir gekauft habe. Da gibt es ja diese Buchramschläden. Da lag das rum, ein Hardcover. Und zwar ist das ein Buch von Jane Cumberbatch. Und die schreibt man mit C am Anfang und dann Cumberbatch. Also mit, ich tue das sowieso in die Shownotes. Und die ist so ein Einrichtungs- und Näh-Guru, so, also so wie man sich selber mit alten Möbeln vom Flohmarkt und einer Nähmaschine schicke Wohnungsideen umsetzt. Und meiner Freundin von mir habe ich mal durch ein paar Cumberbatch-Bücher geblättert und fand, die hat wirklich einen super Stil. Und als dieses Buch dann da rumlag, habe ich es mir gleich geschnappt. Und es nennt sich einfach schön wohnen, Wohnideen zum selber machen. Und Jane Cumberbatch hat so Wohnweisheiten, nennt sie das. Also überflüssiges Reduzieren, einfache Sachen, strapazierfähige Sachen, helle Farben und so richtig klare. Ja, was heißt klar? Na, eigentlich nicht. Sie hat auch durchaus Schnörkel drin, aber sie ist so eine Anti-Moderne. Also sie meinte, dass sie sich beim Wohnen nicht so nach so Moden richten möchte, sondern dass, weil die sicher halt überleben und nach 5 Jahren kann man die Schrankwand nicht mehr sehen, weil die so wahnsinnig kurzlebiges Design hat und man denkt, oh, was habe ich denn da? Also man nimmt lieber schlichte Möbel, die einfach zeitlos sind und holt sich die von mir vom Sperrmüll oder vom Flohmarkt und arbeitet die selber auf. Also sie hat Tipps, wie man Möbel abschleift und lackiert und die halt aufarbeitet, wie man Dielen wieder schön macht, wie man renoviert, wie man streicht und dann halt auch, wie man so Gardinen näht und Sesselbezüge und Teppiche und so. Also das ist so eine Art, ja, es ist so ein bisschen heimwerkerisch, aber hat einen sehr weiblichen Touch, also so, dass sie sich mehr dadurch, dass halt die Nähmaschine auch eine Komponente bei der Einrichtung ist, schreckt es, glaube ich, den Schraubenschlüsselmacher etwas ab. Und dafür motiviert es mehr die anderen Menschen, also den Rest der Welt, dazu auch mal sich ans Renovieren zu wagen. Und das macht richtig Spaß, habe ich festgestellt. Also, was ich gerade toll finde, Jane Cumberbatch und ihre Wohnweisheiten. Okay, jetzt habe ich es doch geschafft. Das, was ich gerade toll finde, relativ kurz zu halten, und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar in meinem Blog unter http://distel.today.net und in iTunes, wie schon gesagt, nach die urbane Spinnstube suchen, dann findet ihr den Podcast auch. Dort könnt ihr auch eine Review schreiben, wenn ihr wollt. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und dann kommt wieder das Saxophon-Outro.